Ich möchte erst herzlich Grüß Gott sagen, mich für die freundliche Begrüßung bedanken. Ich freue mich, heute Abend bei Ihnen zu sein. Weilheim, wisst ihr, das ist für einen Elbler, das ist schon kurz vor dem Paradies. Weilheim, heisch wahr. Ist halt bloß Kirsche. Also, was ich schon in unserem Pfarrgarten Kirschbaum pflanzt habe, das ist ein Kapitel für sich. Das mit dem Ernten war dann nicht mehr so wichtig. Inzwischen sind sie wieder Husse, jetzt nehmen wir wieder Volleyballspiele an der Stelle. Ist ertragreicher als ein Kirschbaum auf der Alp. Aber Bekannte von uns, auch aus Leichen, die in der Wies in Weilheim, Kirschestickle. Und deshalb haben wir da einmal im Jahr sehr enge Verbindungen auch hierher. Und doch. Aber sonst ist natürlich auf der Alp unvergleichlich. Wir sind halt auf der Höhe, gell? So. Da gibt es ja diesen tollen Spruch, den Sie auf manche Autoaufkleber schon gesehen haben. Elbler zwecks dem Überblick. Das sind wir, also da oben. Und so ähnlich, müssen Sie sich das vorstellen, so ähnlich haben die Leute dort in der Gemeinde vom Johannes geschwätzt. Diese sogenannte Gnostiker. Genau so. Wir sind es, wir haben den Überblick, wir haben den Durchblick, wir wissen alles. Und die haben so gescheit davon geschwätzt, dass die Leute es glaubten und dass sie nicht mehr gewusst haben, wo sie dran sind. Dass sie nicht mehr gewusst haben, was ist jetzt eigentlich wahr? Was ist Wahrheit an dem, was wir glauben? Ich denke, der Heiko Grimmer hat am letzten Dienstag schon einiges auch von den Hintergründen vom 1. Johannesbrief erzählt. Ich möchte nachher schon noch ein paar Anmerkungen dazu machen, aber erst ein anderes Geständnis nur vorweg schicken. Also mir war als Thema gestellt 1. Johannes 3, Vers 19 bis 24. Dann habe ich das gelesen und habe es nochmal gelesen und habe es nochmal gelesen und habe gedacht, das kann ich nicht machen. Weil es gibt ja beim Bücherlesen zweierlei Leute. Also meine Frau und ich, wir sind da grundverschieden. Wir lesen beide unheimlich gern Bücher, aber sie schlägt grundsätzlich immer die letzte Seite auf. Egal was das ist, ob das ein Kochbuch ist oder ob das ein Krimi ist, es muss erst die letzte Seite gelesen sein. Und dann fangen sie von vorne an. Mir kann man nichts Schlimmeres an, als der Schluss vom Buch verraten. Ich heb mir die letzte Seite bis zum Schluss auf, ich fange vorne an. Und gerade bei einem Krimi, ich darf jetzt ruhig zugeben, dass ich das auch ab und zu lese, es ist ja eigentlich witzlos, einen Krimi zu lesen, wenn ich weiß, wie es ausgeht. Das Spannende ist ja bei einem guten Krimi, wie es dazu kommt. Und ich weiß nicht, ob dieser Vergleich ganz statthaft ist, 1. Johannes 3 mit einem Krimi, aber der Schluss ab Vers 19, da ist eigentlich schon alles, das ist Lösung. Und der Weg dort nach, den möchte ich gern mit Ihnen gehen heute Abend, das ganze Kapitel. Natürlich kann ich es Ihnen nicht auslegen, aber sind wir eigentlich schon solche Häppchen-Christen geworden, dass man bloß noch 6 Vers auf einmal vertragen? Mal ein ganz Kapitel wieder, etwas so überblicksmäßig, sondern versuche zu verstehen, uns treffen lassen, auch vielleicht diese Erfahrung zu machen, dass so viele Leute, wie wir hier sind, tatsächlich sowas gibt, was ich vorher gesagt habe, so vielerlei Wahrheit, aber immer ganz anderes sind, nämlich, dass uns Wort Gottes an ganz verschiedenen Stellen trifft und packt. Je mehr wir ihm Raum geben, je mehr wir es überhaupt zu uns reden lassen, der eine wird von dem Teil in der Mitte verschüttelt und der andere, der sagt, das, was da am Schluss steht, das tut mir gut. Und der andere hat wieder was anderes. Die Erfahrung würde ich gern machen, wenn wir schon so viel sind, das auch zusammenzutragen, was uns hier begegnet und beschäftigt. 1. Johannes Kapitel 3. Bevor wir es lesen, wir lesen immer noch nicht, nochmal zur Erinnerung, was diese Christen dort in der heutigen Türkei, diese Christen in den wahrscheinlich in den Gemeinden das Sendschreiben so durcheinander gebracht hat, so verwirrt hat, dass sie an der Wahrheit irre geworden sind, dass sie wirklich nämlich wüssten, wo sie dran sind. Kann man sich eigentlich kaum vorstellen, was war denn da los mit diesen Obergescheitlern, mit diesen Gnostiker, die da alles Mögliche behauptet haben, die diesen Johannes geradezu provoziert haben, diesen Brief zu schreiben. Die Johannes und der Paulus und der Petrus, die schreiben et Brief, also so wie mir manchmal Aussichtskarte vom Urlaub schreiben. So. Nur das auch geschrieben ist. Sondern es gibt ja immer einen ganz konkreten Anlass. Und es gab die ganz konkrete Not in diesen Gemeinden, eben diese Frage, was ist Wahrheit, die der Pilatus so verächtlich beiseite geschoben hat, die lag auf dem Tisch. Ja, was ist jetzt eigentlich Wahrheit? Was ist dran an unserem Glauben, an dem, was die da sagen? Diese Bewegung, die uns zunächst gar nicht so richtig fassbar erscheint, auch schon ewig lang her ist, also ist eine vorchristliche Bewegung. Die Gnosis gab es schon vor dem Christentum. Und sie hat Einfallstore bei den dortigen Christen auf einem ganz leichten Weg gefunden, indem nämlich diese Irrlehrer, sagen wir es ruhig einmal so, dann sind die Sachen klarer, die gleichen Begriffe gebrauchten wie die Christen auch. Da hat man unheimlich viel von Erlösung geredet und vom Göttlichen und von der Welt. Die ganzen Begriffe, vor allem diejenigen, die beim Johannes uns immer wieder begegnet, die kamen dort auch vor. Und dann ist bloß ein ganz, ganz kleiner Schritt zum Ersetzle, dass sie alle schon x-mal gehört haben und vielleicht denken, ha, vielleicht ist es doch wahr. Nämlich zu dem Setzle, ha, wisst ihr, wir glauben doch alle an der gleiche Herrgott. Die redet von Erlösung, wir reden da, in der Bibel finden wir auch was von Erlösung. Die glaubet an viel vom Geist, haben sie gewusst, und von einem Gott, Göttliche, der zur Welt kommt. Ja, das haben wir auch. Und siehe da, das Durcheinander war da. Gleiche Begriffe. Eins von den schlimmsten Verwirrungen heute, das sind nicht da, wo jemand sagt, ist alles Quatsch, was in der Bibel steht. Sondern wo einer sagt, gut, in der Bibel steht das und da, der Buddha war auch kein Dummer, der hat auch so was Ähnliches gesagt und im Koran standen auch gescheite Sachen. Wir glauben doch im Grunde alle das Gleiche. Das war die Situation dieser Gemeinden dort, dass sie plötzlich entdeckt haben, da gibt es andere, die glauben auch was und die glauben so was Ähnliches wie mir und die sind vielleicht weiter als mir. Eine Bewegung, die heute, fast 2000 später, auf geradezu frappierende Weise eine Wiedergeburt erlebt. Ohne das jetzt in alle Einzelheiten zu gehen, aber bloß das Stichwort, also Gnosis, Wissen, Erkenntnis. Die Leute, die haben damals noch mit Kugeln gerechnet und so und mit den Fingern zählt. Aber das, was sie heute mit dem Computer machen können. Ich bin nach Hause gefahren und logge mir irgendwo im Internet ein. Ich kann tatsächlich das Wissen dieser ganzen Welt, die Erkenntnis aller Abrufe herholen. Ist verfügbar. Und wer hier abgeschnitten ist von dieser Wirklichkeit, von dieser Quelle, der ist ja dumm, der ist ja gar nicht mehr auf dem Laufenden. Informationen, Wissen zu haben, Wissen zu sammeln, ich weiß gar nicht, wofür man das alles braucht, aber Hauptsache man hat es. Das ist heute auf eine Weise wahr geworden, das sind sich die damals gar nicht träumen können, aber es ging um was ganz Ähnliches. Eine Bewegung, die allein im Kopf stattgefunden hat, in der virtuellen Wirklichkeit. Und genau das war's. Die haben gesagt, gut, wir leben hier noch auf dieser Welt, aber bitteschön, das berührt uns ja eigentlich gar nicht. Wir sind ja schon einen Schritt weiter. Wir sind ja schon geistige Wesen. Das spielt alles gar keine Rolle. Und gut, da geht es einem dreckig und so. Ja, wird er schon wohl selber schuldig sein dran. Diese Wirklichkeit, das ist pures Durchgangsstadium. Himmel eigentlich schon längst hinter uns gelassen, da sind wir schon drüber erhaben. Und weiterer Zug dieser Glaubensrichtung, etwas, das das Private und das, den Egoismus des Menschen auf die Spitze treibt. Du brauchst Erkenntnis und sonst gar nichts. Erkenntnis, Wissen. Du brauchst keine Gemeinde, du brauchst niemanden, der mit dir ist. Du musst auch keine Rücksicht nehmen auf irgendjemand. Hauptsache du. Das, was wir gerade erleben, nicht bloß als Problem, auch bis in unsere Gemeinde und Gemeinschaft, der christliche Gruppe, sondern als weltweites Phänomen. Hauptsache ich und mein privates Glück. Das war eigentlich logische Konsequenz. Es geht um Erkenntnis, um etwas in meinem Kopf und alles andere ist mir egal. Und dann war das noch so garniert und verquickt mit irgendwelchen uralten Dingen. Sie können heute mit jedem diskutieren über die Weisheit der alten Indianer. Da weiß jeder Bescheid. Und was die Ureinwohner in Australien in ihrer Traumwelt wirklich erlebt, können sie fantastische Gespräche führen. Leute sind unheimlich interessiert. Das muss bloß alt sein, ganz alt und geheimnisvoll. Dann wird es auch wahr sein. Dann kaufen sie die Bücher. In Stuttgart gab es eine große Buchhandlung. Vor 20 Jahren hatte ich noch richtige, einen Raum, richtig voll mit Theologie. Da hat man Bibel kaufen können, da hat man Auslegungen gekriegt. Alles war da. Die Buchhandlung gibt es noch und den Raum gibt es noch. Und dann gibt es auch noch ein Regal, wo Bibel und ein Gesangbuch, aber dann hat es sich auch schon. Und den Rest, den braucht man für Esoterik in was weiß ich alles. Den braucht man für indianische Mythen und Geschichten. Für diese alten, geheimnisvollen Dinge, die anscheinend unterdrückt, weggeschoben worden sind, die man wiederentdecken muss, um diese Kräfte, an diese Kräfte Anschluss zu kriegen. Das ist Gnosis in Reinkultur, das Handy gemacht, diese alte Geschichte erzählt von den alten Göttern. Natürlich nicht mehr in diesem direkten Sinn, dass man es da glaubt, aber dass eine tiefe Wahrheit da drin steckt. Und es ist ja kaum zu glauben, heute in unserer hochtechnisierten Welt, dass dieser Bereich des Geheimnisvollen, des Religiösen, der boomt ja wie noch nie zuvor, wo die gescheite Leute noch vor 30 Jahren den Kopf geschüttelt haben, wie kann man bloß? Da kauft sie halt die Sache und glaube dran. Und glaube dran, wie damals, dass es mir Menschen auf dem Weg sind, der Entwicklung zur Vollkommenheit, dass man diese Welt hinter sich lassen kann. Nochmal, das ist genau das, was ihr halt mit der virtuellen Wirklichkeit erleben könnt und ganz, ganz privat, ganz für sich. Und das bringt diese Christen dort so in Verwirrung, dass sie die Wahrheitsfrage überhaupt nicht mehr stellen, sondern bloß in den Kopf schüttelt, weil die Grundlinien ihres Glaubens und ihres Lebens als Christen sich in Auflösung befinden. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Grundlinien des Glaubens und Lebens, die sich in Auflösung befinden. Wer getraut sich denn heute noch zu sagen, ich glaube, Doppelpunkt, Anführungszeichen, Amen, sowohl und das auch noch und vielleicht auch noch so. Und wer getraut sich denn zu sagen, ich als Christ tue das und tue das nicht? Ach, vielleicht hast du aber doch auch recht, wenn du das ganz anders machst. Die Grundlinien des Glaubens und des Lebens sind in Auflösung. Die Folge davon kennen Sie genauso gut wie ich. Erstens, unsere persönliche Nachfolge ist gelähmt. Wenn ich nicht mehr weiß, was richtig ist, dann kann ich auch keinen richtigen Schritt mehr machen. Unsere persönliche Nachfolge kommt ins Stocken. Das andere Problem, unser Zeugnis als Christen wird gelähmt. Ich getraue mir ja gar nichts mehr zum Sagen, wenn ich etwas, wenn ich nicht mehr wirklich überzeugt bin. Das ist es. Wo nicht mehr klar ist und wahr ist, was mir glaubet und wie mir lebet als Christen. Da ist unsere Nachfolge und unser Zeugnis absolviert. Das war die Schwierigkeit dieser Christen dort, an die der Johannes schreibt. So gut, wie sie die unsere heute auch ist. Gelähmte Nachfolge, gelähmtes Zeugnis. Darf ich es auf einen ganz, ganz primitiven Nenner nochmal bringen? Auch ein Satz, den Sie schon x-mal gehört haben. Die billigste Ausrede, die jemand finden kann, der es mit dem Glauben nicht probieren will. Also versetzen Sie sich doch einmal. Nein, also wenn Sie möchten da nichts damit zum Tor haben. Es kommt aber eine Andauer und so. Was ist die beste Ausrede, die billigste Ausrede, um dem gleich das Maul zu stopfen? Genau. Die Kirchspringer sind auch nicht besser. Billigste Ausrede, die es überhaupt gibt. Und leider, leider ist oft nur keine Ausrede, sondern ist es wahr. Christen, die nicht mehr erkennbar sind, die nicht mehr in ihrem Reden und in ihrem Handeln als Christen erkennbar sind, wie sollen die für irgendjemand noch attraktiv sein? Die Kirchspringer sind auch nicht besser. Christen werden als Christen nicht mehr erkennbar. Nicht, weil sie ihr Licht schon in der ganzen Welt verströmt hätten. Nicht, weil wir als Salz aufgegangen wären in der Welt, sondern weil wir uns nicht mehr getrauen zu leuchten, sondern schnell vor lauter Ängstlichkeit und Unsicherheit schnell der Scheffel über den Leuchter. Und schnell zusammenklumpen im Salzfass. Ja, hinaus. Dann kann man vielleicht noch überleben im Salzfass. Wenn ich nicht mehr weiß, was ich will, kann ich auch nicht mehr tun, was ich soll. Es ist ein Satz, gar kein geistlicher Satz, sondern es ist einfach wahr. Wenn ich nicht weiß, was nachgeht, dann bleibe ich am besten standen. Und die Folge ist, ich werde um mich selber kreisen. Und ich werde mir plötzlich ganz, ganz gute Gesellschaft wiederfinden, derer, die sich selber zu finden suchen. Die sich selber zu verwirklichen suchen. Und war da in der Wort von der Jahreslosung, dass man eine ganze Welt gewinnen kann und sich selber verliert? Solche gelähmte Christen in ihrem Zeugnis und in ihrer Nachfolge, gelähmte Christen, schreibt der Johannes an. Solche Christen, die sich vielleicht zurückwerfen lassen auf so einen idiotischen Satz, wie der als neues Evangelium gilt. Und manche meinen, dass der tatsächlich in der Bibel stände. Der Weg ist das Ziel. Super. Wenn Reinhold Messner das Ihnen mal so mit seiner knarzigen Stimme so erzählt, wie für ihn das Erreichen eines Zieles ist gar nicht wichtig, sondern der Weg ist das Ziel. So, dann gäbe sie auch auf, irgendwelche Ziele überhaupt noch zu verfolgen, irgendeine Wahrheit noch zu verfolgen. Hauptsache unterwegs sei, Hauptsache Action, Hauptsache ist Gott was los. Das merke ich so ein bisschen ins Freizeitverhalten. Zu der Zeit, wo wir früher heimgekommen sind, da gingen unsere Kinder samstagabends. Und die wissen nicht, wonach. Hauptsache fort. Und auch ist irgendwo, dass man dann hockt, ein paar Stunden. Nee, 2 Stunden sind anscheinend Maximum. 2 Stunden länger geht es nicht. Also wenn es um 10 geht, dann kommen wir von 10 bis 12 da, von 12 bis 2 da und von 2 bis 4. Und dass man dann um 9:30 Sonntagmorgens das als unmenschlich empfindet, das kann ich dann verstehen. Aber jetzt nun wirklich genug der Vorrede. Was durcheinander bringt, haben wir jetzt genug gehört. Jetzt lasst uns das hören, was zurecht bringt. Die Wahrheit und die Klarheit über Jesus Christus und uns Christen. Das ist das Thema vom 1. Johannesbrief überhaupt. Wer ist Jesus Christus? Wer sind wir Christen? Über Jesus Christus, das war letzter Dienstag und wird auch nächster Dienstag nochmal Schwerpunkt sein. 1. Johannes 3 geht es darum, wer wir sind. Woran Christen auch zu erkennen sind. Die Wahrheit über uns Christen. Und ich warne Sie von vornherein, es ist nicht eine sehr angenehme Wahrheit. Ich habe den Text einfach kopiert und auf eure Kolumne geschrieben. Sie haben es vor sich in Ihrer Bibel, ist viel besser, können Sie auch besser lesen. Ich lese mal das ganze Kapitel vor. Aber Sie brauchen bloß so ungefähr das zu sehen. Sie sollen, wenn ich das vorlese, wir sind ja hier in der Abendbibel-Schule, nicht bloß jetzt zuhören und mit Ihren Gedanken spazieren gegangen, sondern drei Fragen im Hinterkopf behalten. Erste Frage: Können Sie während dem Lesen dieses Kapitel in irgendwelche Sinnabschnitte einteilen? Deshalb ist auch das Ding da. Herr Frasch, Sie vielleicht einfach den roten Filzer nachher nehmen und dann Strich machen. Das machen wir nachher. Wo Sie denken, da ist eine Einheit, da fängt jetzt ein neuer Gedanke an. Man kann in diesem Kapitel auch wirklich etwas studieren, wie der Johannes denkt und schreibt und wie er von einem zum anderen kommt. Also sind Abschnitte, Themen erkennbar? Das ist die erste Frage. Die andere Frage: In der Mitte dieses Abschnittes kommt sehr oft das Wort Bruder vor. Ich würde gerne nachher von Ihnen wissen und mit Ihnen überlegen, was da damit eigentlich gemeint ist, was die Bibel unter dem Wort Bruder versteht. Und das Dritte, dass Sie sich im Lesen überlegen, wo Sie etwas aus diesem Text als eine ganz besondere Herausforderung empfindet. Da, wo Sie vielleicht schon in Gedanken in Ihrer Bibel ein dickes Fragezeichen nachgemacht haben oder Ausrufezeichen, ist egal. Die drei Sachen: Gibt es Abschnitte, Themen? Zweitens, was heißt Bruder? Drittens, was ist die größte Herausforderung da drin? Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht, und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünde wegnehme, und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer Recht tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen, denn sie sind von Gott geboren. Daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer nicht Recht tut, der ist nicht von Gott. Und wer nicht seinen Bruder lieb hat. Denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen. Nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Wundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen, dass, wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir Zuversicht zu Gott. Und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen, denn wir halten seine Gebote und tun, was von ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Auf meine drei Fragen möchte ich nochmal zurückkommen. Wo könnte man einen Strich machen? Oder hätte jetzt Strichzieher oder für ein paar Vers eine gemeinsame Titelüberschrift finde. Also ich hätte auch nach Vers 3 den ersten Schritt machen. Der erste Schnitt machen. Zuerst haben nach Vers 2, aber sage ich noch, warum eigentlich dort ist der Gedankengang zunächst mal zu Ende, der nach Vers 3, der es mit Gotteskindschaft zu tun hat. Die Wahrheit über die Gotteskindschaft wäre das erste Thema von nachher. Und dann kommt der nächste Abschnitt, also wenn man den mit Vers 4 anfangen lässt, das ist der Abschnitt übrigens, in dem was vorkommt? Stichwort Sünde, Sündlosigkeit. Wie weit hätten Sie den Abschnitt bis 8, ja, aber 9 gehört eigentlich auch noch dazu. Ja, noch 9. 9, bei 10, ja, also noch 9 wäre ein zweiter Abschnitt. Sünde, Nichtsündigen, Sündlosigkeit. Der Wochenspruch dieser Woche startet Mitte in diesem Abschnitt. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Dritter Abschnitt ging dann von Vers 10 ab bis 10. Oder welches Thema wird jetzt verhandelt? Liebe, Bruderliebe. Wie weit? 18, ja, bis 18. 18 wäre dann Und hinten aus kann man nochmal eventuell aufteilen, da kommt dann, wenn man das als extra Thema nimmt, die Sache mit diesem anklagenden Herzen, wäre nach Vers 22 nochmal ein Schritt. Und dann geht es um Gebote. Also nach Vers 22 kann man nochmal einen Abschnitt machen. Gotteskindschaft, Sünde, Bruderliebe, das Gewissen, das anklagende Gewissen und das Halten der Gebote. Ordnet der Johannes hier zusammen, um Klarheit zu schaffen in dieser Gemeinde über das, was sie denken, glauben, leben sollen. Das sind seine Themen. Und etwas ganz für Johannes und seine Art zu denken, kommt hier so deutlich raus. Er hört immer einen Gedankengang auf mit bestimmten, dann taucht dort schon das Stichwort vom nächsten Gedanke auf. Also nach Vers 3 geht es um, Vers 3 geht es ums Reinigen, 4 Sünde. Und nachher geht es ganz deutlich in Vers 9, wo es um 9, 10 Bruderliebhaben, und dann kommt der nächste Abschnitt mit diesem Thema bei zwischen 18 und 19, sondern mit der Tat und der Wahrheit, und dann kommt das neue Thema mit diesem Stichwort Wahrheit, fängt es wieder an. Johannes, der denkt manchmal so im Kreis rum, macht es auch nicht ganz einfach, ihn immer zu verstehen, muss man manchmal ein paar Mal lesen. Und beim Johannes hilft es nichts wie beim Paulus. Der Paulus, wenn er den Epheserbrief lest, da geht es ihm wahrscheinlich genauso. Da verstanden sie zuerst bloß Bahnhof. Besonders wenn er ein ganzes Kapitel vorliest, da sind sie nachher so schlau wie vorher. Ich wundere mich oft, wie die das damals beim Vorleser verstanden haben. Wahrscheinlich, weil sie doch noch konzentrierter hinzuhören können, als wir es heute kennen. Aber beim Paulus ist das relativ einfach, auch so ein komplizierter Zusammenhang wie ein Epheserbrief. Man muss sich es eigentlich nochmal abschreiben und ein bisschen einrücken und sieht da plötzlich, was sind die Hauptgedanken, was sind Nebensätze. Das gliedert sich, das ist ungeheuer streng logisch. Bei Johannes, da kreist es immer wieder, dann fängt er wieder von vorne an und dann denkt man, jetzt hat man es. Dann merkt man, es kommt nochmal was und nochmal was. Aber das ist das Erste, einfach die Themen zu erkennen, um was es ihm Gott, was er für notwendig hält, wo diese durcheinandergebrachte Christen mal drüber nachdenken, das ihnen zu schreiben, das ist ihm wichtig, diese Abschnitte. Zweite Frage war, was bedeutet in der Bibel das Wort Bruder? Welche Bedeutungen hat das Wort Bruder in der Bibel? Einfach, durch was können wir es ersetzen? Oder mein Nächster? Das müsste sie mir einfach ein Beispiel dazu sagen. Vielleicht habe ich auch blöd gefragt. In welche Zusammenhänge, ja, taucht das Wort Bruder auf? Kann meine Frage besser stellen. Das ist schon mal eine klasse Definition. Jeder, der den gleichen Vater hat, und das gibt es in zweierlei Hinsicht. Nämlich in ganz, also ich hoffe, dass Sie doch auch Brüder haben. Also so, ja, leibliche Brüder wie Kain und Abel. Leibliche Brüder, das ist das eine, was es bedeutet. Das zweite ist, jeder, der mitglaubt, der geistliche gleiche Vater hat, der Mitglaubende, der Mitchrist, können wir genauso dazu sagen. Es gibt eine weitere besondere Bedeutung, nämlich, das begegnet uns öfters, wenn der Paulus bei seiner Missionspredigt in der Synagoge, er redet die Menschen aus dem jüdischen Volk mit Brüder an. Die Mitgläubigen auch des Alten Bundes werden als Brüder bezeichnet. Und dann hat sich's. Und jetzt denken Sie an dieses viel zitierte Wort, Matthäus 24, was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. das groß auf alle Diakoniefahne und alle Diakoniefeste statt. Wenn das wahr ist, was wir jetzt rauskriegen können und was ich behaupte, nur in diesen drei Bedeutungen kommt das Wort Bruder in der Bibel vor. Leiblicher Bruder, geistlicher Bruder oder zum Volk Israel gehörig. Aber nicht in dieser Bedeutung, wie es dort immer verwendet wird, nämlich als der Menschenbruder. Dann kennt ihr das Wort. Das hat eine völlig andere Bedeutung. Aber es ist so. Und wenn es hundertmal immer wieder das Gegenteil behauptet, Bruder hat keine andere Bedeutung. Bruder bedeutet in der Bibel gar nie der Menschenbruder, das Allgemeine, sondern das ist eine sehr konkrete Bedeutung. Sie haben es hier auch in Vers 23. Und lieben uns untereinander. Ich habe überhaupt nichts gegen allgemeine Nächstenliebe und aus überhaupt nichts, sogar die Feinde zu lieben. Bloß sollten wir uns daran erinnern lassen, wo wir anzufangen haben. Und nicht immer das Pferd vom Schwanz aufzäumen und uns dann wundern, wenn es nicht funktioniert. Bruderliebe ist zunächst einmal die Liebe in der Gemeinde und liebe Schwestern, da seid ihr mit betroffen. Was sich da heute Leute aufregt, im neuen Fastenkalender. Ich habe 15 Exemplare bestellt und verteilt, hätte es eingestampft, wäre gescheiter gewesen. Kommt zum Vater unser wieder so ein Schmarrer über, dass man Mutter sagen darf, auch zum lieben Gott. Wenn sie es nicht verheben kann, dann soll sie es tun. Aber das hat man bei uns in Leichingen auf der Alp vor 200 Jahren schon gewusst, muss ich nicht schön erzählen. Vor 200 Jahren ist unser, wir haben so einen barocken Altaraufbau. Wenn Sie mal in unsere Kirche reinkommen, da verschreckt sie. Die sieht fürchterlich aus. Also, sag jetzt das nicht, ich habe es geil. Nein, natürlich, also uns, ich muss richtig sagen, unsere Kirche lebt von einer Vielfältigkeit der Stile. Das heißt, es kommt alles drin vor, alles. Mit einem romanischen Taufstein und dann haben sie so Gipsplatte, klassische Säulen nachbebt und das ganze Bomborosa gestrichen, weil das auch mal so quer sein soll. Also, und einen barocken Altaraufbau haben wir auch. Und ein Gitter um den Altar noch rum, so wie es, ja. Dieser Altaraufbau ist vor 200 Jahren zusammengekracht, hat er wurmstichig gewählt. Und dann haben sie im Leichenschreiner gesagt, er soll wieder ein neues Ding machen und hat er das gemacht. Und dann haben sie ein schönes Kruzifix drüber gemacht. Und auf der Rückseite von dem Kruzifix standet ein paar, und auf dem Altarüberbau standet ein paar Bibelsprüche, so wie es sich gehört. Und da steht auch ein Spruch aus dem Sprüchebuch, Sprüche 23, Vers 26 ist, glaube ich. Gib mir, schön mit IE geschrieben, gib mir, mein Sohn, dein Herz, dass, oh, das ist ganz, ist überhaupt wichtig, dass deinen Augen meine Wege wohlgefallen, dass mir gefallen kriegt an Gottes Wege, dazu braucht Gott unser Herz. Jetzt hat er das geschrieben und hat es so geschrieben, gib mit IE mir, mein Sohn, Klammer auf, meine Tochter, Klammer zu, dein Herz. Das hat er vor 200 Jahren schon gewusst, dass mit diesem Wort Sohn nicht bloß die Buben gemeint sind und die Männer. Das ist doch nichts, wo man sich da... Was sagt Jesus, als ich ihm sage, da dein Brüder und deine Mutter ist draußen, das sind meine Mutter, Brüder, Schwestern. Schmeißt alles in euren Hafen und sagt, nee, redet nachher doch wieder bloß von Brüdern. Das meint einfach alles. Schlichtweg alles, alle, die mitglauben. Und man soll da jetzt so einen Zauber draus machen. Also das hat man bei uns vor 200 Jahren schon gewusst. Thema beendet. Bruderliebe meint also die Verbindung von uns Christen untereinander. Und nicht das allgemeine Mitmenschliche. Das heißt, dass das dann auch ein sehr wesentliches Erkennungszeichen ist. Nicht die Mitmenschlichkeit allgemein. Ich hoffe, dass es viele Leute gibt, die menschlich miteinander umgangen. Aber entscheidend ist, wie wir Christen miteinander umgangen. Ob man da was sieht davon und spürt davon. Und ich möchte es etwas aufs Geistliche beschränken. auch wie wir in unseren Familien miteinander umgehen, mit unseren leiblichen Brüdern und Schwestern und Vätern und Müttern und Kindern, ist ein ganz, ganz entscheidendes Merkmal dieser Bruderliebe. Wehe dem, der da sagt, ja, mit meiner Mutter habe ich Krach, aber meine geistlichen Geschwister, da kommen blendend aus. Solche Zeiten kann es auch geben, aber das kann man nicht zementieren und sagen, so wird es dann auch richtig sein. Und lass uns auch nicht vergessen, wenn das Wort Bruder auch das Volk Israel meint, unsere Liebe und Verbundenheit zu unseren älteren Geschwistern vom Volk Israel, die ist hier auch mit eingeschlossen, in dem Wort Bruderliebe. Wenn es denn stimmt, dass es diese drei Bedeutungen hat. Ich habe aber bis jetzt keine weitere gefunden. Dritte Frage. Wo hättet ihr Fragezeichen oder Ausrufezeichen hingemacht an dem Abschnitt? Oder habt ihr bloß ich dran? Ist Ihnen soweit das alles eingängig?
In dem bleibt, der sündigt nicht. Also, wie ist denn mir behauptet, sündigen?
Und wir denken doch. Empfindet sie als ein Problem, den Satz? Ich auch. Also, er steht mal da. Er steht sogar noch in einer verschärften Fassung da. In Vers 9. Und können nicht sündigen. Also um das werden wir nicht rumkommen. Uns noch Gedanken zu machen. Aber das war sicher doch jetzt einzige. Alles andere ist klar. Na, brauchen wir bloß über das nach der Pause noch schwätzen. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Was ist das mit dem geistlicher Tod, wirklicher. Bei dem Johannes muss man immer aufpassen, dass man die Sache, die sich bei uns dann so schnell verteilt und sagt, hey, das ist im übertragenen Sinn gemeint. Und plötzlich meint er das ganz wörtlich und auch noch im übertragenen Sinn. Tut überhaupt gut, wenn man Wort Gottes nicht immer so vergeistigt und vergeistlicht. Ich denke, wir müssen nachher durchbuchstabieren, wo ich mal Fragezeichen habe. Der Johannes, der setzt so viel als selbstverständlich voraus. Zum Beispiel, dass wir alle wissen, was das sei, Bruderliebe. Das wisst ihr mir, sonst hätte er es ja wohl deutlicher beschrieben. Ob uns das wohl so klar ist, wie sich das äußert. Auch ein ganz verräterisches Wort unserer Zeit. Eine Vorsilbe. Da müsst ihr mal, ja, da will ich sie drauf ansetzen, da müsst ihr drauf achten. Das verschafft Ihnen wichtige Erkenntnisse. Eins von den Hauptworten unserer Zeit ist die Vorsilbe irgend. Irgend. Also irgendwie glaubt irgendwie schon an irgendetwas. Irgendwann mal. Ja. Irgend. Ich lege mich auf nichts fest, sondern so irgendwie halt. Und irgendwie kann man sich dann auch immer einigen auf das irgendwas. Und die Bibel ist konkret und lässt uns nicht im Irgend hängen. Und das biblische Wort lässt sich etwas vergeistigen, irgendwie schon oder verstanden, sondern so steht es zunächst einmal da. Und wir werden an mancher Stelle gewaltig zu beißen und zu knacken dran. Und es wird uns beißen. Und hoffentlich auch hin und wieder aufknacken. Dieser, tja, jetzt müssen Sie halt bei uns in Leichingen sein, da hätte es leichter, das zum Erklären. Also, das wissen Sie aber, bei uns in Leichingen ist das tiefste natürliche Höhlensystem Deutschlands, Leichinger Tiefenhöhle, weltberühmt und so. Da hat es, wie in alle unsere Höhle auf der Alp, Tropfsteine. Und Tropfsteine ist ja nichts anderes als unser gutes Alpwasser, schöne, kalkige, das im Kaffeemaschinen dauernd verstopft. Und das läuft da, trielt nonder. trielt. Also anders kann man das nicht beschreiben. Sondern dieses langsame Trieler läuft übereinander und mikroskopische Spuren, feine Spuren, aber im Laufe der Zeit, es wächst. Dieser Kalk, der sich hier ablagert, wächst. Glauben Sie etwa, dass diese Abendbibelschule, die Sie hier machen, etwas fürchterlich Gefährliches ist? Wenn es nach dieser Tropfsteinmethode geht, immer ein bisschen über mir nah, Triele, Wort Gottes, über mir nah. Und es geht in Sinai. Glauben Sie, das ist jetzt so, da schüttelt man sich und dann ist es vorbei. Nein, da bleibt was hängen, da bleibt was. Da bleibt der Kruste da. Da bleibt Verhärtungen da. Bis hinein, dass unser Glaubensleben an Kardiosklerose, Herzverhärtung, wirklich stirbt. Nichts mehr durchgeht. Es ist gefährlich, eine Abendbibelschule zu besuchen. Und was zu wissen, noch mehr zu wissen nachher. Noch mehr über sich einander laufen lassen. Manchmal aber passiert es, dass man Wort Gottes liest und es zerreißt einen fast. Und es zerreißt einem auch mal wieder so ein Kalkmantel und man kann wieder Klarheit und Wahrheit erkennen und leben. Ja, soweit. Ich denke, jetzt noch machen wir jetzt da zunächst mal einen Schnitt. Machen ein bisschen Pause. Und im zweiten Durchgang ein paar Anmerkungen, der Versuch einer Auslegung. Ich sage Ihnen von vornherein, dass es bloß ein Versuch ist, dieses Kapitels 1. Johannes 3, denn da braucht man mehr als eine Dreiviertelstunde und auch noch mehr als eine ganze Abendbibelschule und wahrscheinlich auch noch mehr als ein ganzes Leben, um wirklich zu verstehen. Aber das steht nachher alles da drin. Jetzt machen wir erstmal Pause. Nochmals das Anliegen des Johannes. Er will diesen Christen, diesen verwirrten Christen, Klarheit darüber schaffen, wer sie eigentlich sind. Ihnen die Wahrheit sagen, wer sie sind. Thema von 1. Johannes 3. Erstens, wir sind Gottes Kinder. Punkt. Das Kapitel fängt an mit einem der häufigsten Worte in der Bibel, das man am häufigsten übersieht, nämlich mit dem Wort seht, siehe. So oft kommt es vor, eines der häufigsten Worte in der Bibel, die Aufforderung, mach doch deine Augen auf, schau doch, siehe. Und wir lesen einfach drüber weg. Das steht nicht umsonst so oft da. Sehen ist zunächst mal etwas Äußerliches, dass wir etwas aufnehmen an Sinneseindrücken, was um uns herum ist. Da gibt's was zu sehen. So wie im Jesaja mal steht, Menschenskind, du jammernder Haufe, Israel, mach doch endlich mal deine Augen auf, guck doch mal auf den Himmel, was ist denn hier los? Denkst du, der das alles gemacht hat, der hat keine Möglichkeit, dich auch irgendwo hinzuführen, wieder zurechtzubringen? Seht, wir sind Gottes Kinder. Deutschunterricht, was für eine Zeitform steht hier? Präsens, Gegenwart. Seht, begreifet. Lass euch das doch von gar niemand kaputt machen. Wir sind Gottes Kinder. Punkt. Die Gnostiker haben gesagt, wenn ihr mit uns auf diesen Weg geht, dann werden wir uns irgendwann mal zu göttlichen Wesen entwickeln, dieses Göttliche in uns entwickeln, die kosmischen Kräfte in uns aufnehmen, was weiß ich jetzt alles. Und Johannes sagt bloß, und, das habe ich gar nicht nötig, wir sind Gottes Kinder. Janusz Korczak, dieser große polnische Pädagoge, der mit seinen jüdischen Kindern ins KZ gegangen ist, der hat mal einen ganz tollen Satz gesagt über Kinder. Denn auch Gottes Kinder für sich so in Anspruch nehmen darf. Korczak hat gesagt, Kinder werden nicht erst zu Menschen. Sie sind es schon. Wir Christen, wir werdet et erst zu Menschen Gottes. Wir sind es. Das ist nicht eine Sache der Zukunft, sondern das hoffentlich ein Ereignis ist, ein Datum ist, das hinter uns liegt, das unsere Gegenwart bestimmt. Urdatum. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Johannes 3,16 schimmert hier durch, welche Liebe hat uns erzeigt. Und Johannes kann bloß staunen. Unfasslich, aber es ist so. Es ist wahr. Wir sind Gottes Kinder. Wir sind Söhne und Töchter Gottes des Höchsten. Wir gehören da dazu. Das nächste Parallele zu diesem Kapitel 1. Johannes 3 ist Römer 8. Dieses fantastische Kapitel. So gibt es nun keine Verdammnis mehr. Aus, fertig. Und ich bin gewiss, dass es nichts gibt, gar nichts gibt, was mich von Gott trennen kann. Das ist das Erste, was Johannes diesen durcheinandergebrachten Christen, die wirklich nicht mehr wissen, was es sind, ob sie Männle, Weible, Kinder Gottes oder Nemme sind. Ihr seid Kinder Gottes, wir sind's. Wir heißen etwas so. Da brauchen wir jetzt auch drüber reden, das gibt's natürlich auch. Leute, die Müller heißen, aber natürlich keine Mühle hin, sondern die heißen halt bloß so. Und manche sind es wirklich. Das ist ein anderes Thema, anderes Kapitel. Hier als Zusage, seht, macht Auge auf, dass etwas seht, dass es in Staunen kommt über die Liebe Gottes. Wir sind es auch. Dass das Folge auch hat, dass wir jetzt zur Familie Gottes gehören, dass wir dann unsere seither Umgebung fremd werdet, wird hier auch andeutet. Die Welt kennt uns nicht, sie kennt ihn nicht. Mit diesem Fremdsein, dem wir uns auch immer wieder schwer, wenn wir so gern überall daheim sein möchtet. Und da fängt es an jetzt. Die Wahrheit auch. Der Paulus fängt seine Briefe auf eine ganz tolle Weise immer an die Christen, an die Heiligen zu Philippi in Jesus Christus. Doppelte Adresse. Epheserbrief fängt auch so ähnlich an. Der Ort, wo sie sind, und in Christus sind sie auch noch. Wir nehmen bloß diesen einen Wohnsitz, der in unserem Personalausweis steht. Als Gottes Kinder sind wir wirklich bei Gott zu Hause und deshalb auch ein Stück weit dieser Welt fremd. Und wo wir uns genieren und scheuen, etwas von dieser Fremdlingschaft auch zu erleben, da brauchen wir uns nicht mehr wundern über die Zwiespältigkeit dann, dass auch nichts mehr vorangeht bei uns. Fast als ob das normal sei, diese Wahrheit. Darum kennt uns die Welt nicht, hält uns für Spinner, für egal was, auf jeden Fall fremd. Er betont nochmal, wir sind schon Gottes Kinder, und Johannes ist nüchtern genug und lang genug bei Jesus in die Schule gegangen, dass er weiß, das ist noch nicht alles. Es ist noch nicht offenbar geworden. Nochmal die Parallele zu Römer 8. Es gibt noch mehr. Ja, es gibt noch mehr als Kind Gottes zu sein, nämlich Vollendung. Also, wenn es bei mir klingelt und die zwei Leute immer vor der Haustür ständet mit dem Mäpple, weh, wenn sie die fortschicket. Holt sie es rein, sind sie freundlich zu ihnen. Und wenn sie es 10-mal oder 20-mal schon gleich hören, aber sie müsst einfach denken, solange die Leute von der Zeuge Jehovas bei ihnen sind, solange richtet sie doch nirgends anders einen Schaden an. Ja, die haben aber so begrenzte Zeit zur Verfügung.
Du, das Ihnen weh, wenn Sie eine Stunde mit Ihnen schwätzen? Oder denken Sie, haben Sie so viel Angst, dass Sie denken, ja, ja und na, da weiß ich gar nichts mehr? Wenn Sie gar nicht mehr weiter wissen, Sie dürfen natürlich nicht, doch, Sie dürfen ruhig eine Weile zuhören. Ich höre einmal zu und ich bin freundlich zu Ihnen. Weil ich denke, wenn die schon zu mir kommen, dann kann ich ja auch das sagen, was mir wichtig ist. Man kommt hier nicht zu Wort, aber Sie dann ein bisschen beharrlich sein, sagen, darf ich jetzt auch mal was sagen? Und dann sagt sie zum Beispiel Römer 8 oder hier 1. Johannes 3. Ich bin ein Kind Gottes. Und da steht es. Haben Sie mehr? Aus. Ja, aber dann sind Sie ganz bestimmt und sagen, haben Sie wirklich mehr? Haben Sie mehr als das, was mir hier zugesagt ist? Haben Sie wirklich mehr? Und selbst wenn Sie es hätten, mir reicht es. Es reicht mir. Hat schon zu manchen Verblüffungen geführt. Und wenn das noch mehr machen würden, dann hätten die vielleicht auch ins Nachdenken gekommen. Schicken Sie sie weg. Sind Sie ärgerlich und unfreundlich. Wenn Sie Zeit haben oder nehmen Sie sich Zeit, schätzen Sie über Römer 8 mitten oder über 1. Johannes 3, dass wir Gottes Kinder heißen und es auch sind. Haben Sie mehr? Wenn Sie gegangen sind, dann dauert Sie für sich ins Geheime sagen, ja, es gibt noch mehr. Es gibt tatsächlich noch mehr. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, ihn sehen, wie er ist. Vollendung. Ganz weiteres Thema, dann werden wir ihn nichts mehr fragen. Dann braucht man keine Abendbibelschule mehr, braucht man nichts mehr lernen. Ihn sehen, wie er ist. Was für eine nüchterne Beschreibung der himmlischen Herrlichkeit dieser Johannes. Dieser Johannes, der gesehen hat, nicht bloß so wie letzter Dienstags Thema war, Jesus, der irdische Jesus, nicht bloß der Johannes, der ihn betastet hat, sondern der ja schon nahe gesehen hat in die Vollendung, der Thron Gottes vor sich gesehen hat, der gesehen hat, was alles kommt, der dieses himmlische, ich sah, ich träumte, ich sah und sieht dieses fantastische Bild von einer Heimat. Für uns alle, Heimat, das ist das Bild von der Stadt. Da scheint keine Sonne, kein Mond, braucht das alles nicht mehr, ist was ganz anderes. Und hier in diesem einen Satz, die ganze Offenbarung hat er da drinnen. Wir werden ihn sehen, wie er ist und das wird genügen. Das wird noch sein, soweit sind wir nicht. In aller Nüchternheit, das muss man auch sagen. Das streicht vom anderen nichts durch, dass wir schon Gottes Kinder sind. Aber noch nicht vollendet. Es gibt auch für uns noch was zu erwarten. Also, wenn man keine Angst hat. Ich habe früher mal Angst gehabt, wenn ich anfangen habe, als ich das erste Mal meine Bibel ganz durchgelesen habe. Ich denke, Mensch, wenn du da jetzt fertig bist, das musst du auch falsch strecken, sonst weiß ich ja schon alles. Inzwischen habe ich mir da auch eines Besseren belehren lassen. Aber auch wir müssen keine Angst haben, dass uns je langweilig wird, dass wir je fertig sind im Negative. Es gibt doch fantastische Überraschungen für uns, diese Vollendung. Aber Johannes kommt auf sein Thema wieder zurück. Er will diese Leute ja nicht sagen, ach komm, wir haben ja so tolle Aussichten, vergiss es, was hier irdisches Jammertal und durch, Auge zu und durch. Er sagt was ganz anderes. Jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der etwas weiß von der Vollendung, der was weiß von dem, was er ist und was er sein wird, der reinigt sich. Völlig unerwartet diese Folge. Oder doch nicht? Wer auf den Himmel zulebt, wie heißt es in dem, oh, jetzt müsst ihr mir helfen, ich krieg den Liedvers nicht mehr zusammen. Irdisch schon, gen Himmel reißen, irdisch. Ja, wie war das? Irdisch noch schon himmlisch sein. Die anderen bringen besser zusammen. im Alter, doch kommt da ein neues Gesangbuch drin. Auch eins von den Liedern, die man so arg verlästert hat, die sind so schmalzig und so, bis man denkt, das hat ja Frau geschrieben. Kann aber es. eins von den wichtigsten Lieder, die es überhaupt gibt, im alten Neuen und im nächsten Gesangbuch auch, ich sprich herein, süßer Schein selger Ewigkeit. Und um des letzten Verses willen. Wir brauchen das Licht der Ewigkeit, et um jetzt schon in himmlische Wolke zu schweben, sondern dass uns werde klein, das Kleine und das Große, Großer Schein, dass wir den richtigen Maßstab endlich wieder verwischen und nicht uns von diesen Winzigkeiten nunterdrucken lassen und von den großen Sachen, denen gehen wir vorbei. Dazu muss Licht der Ewigkeit reinfallen, dass wir den richtigen Maßstab kriegen, dass wir durchhalten, dass wir durchkommen. Niemand von uns ist so stark zu sagen, ja, das packe ich dann schon. Ich brauche tatsächlich immer mal wieder auch dieses Sehen, auch diesen Blick hinein in die Vollendung. Auch um konsequent zu leben, jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der entschwebt it ins Innere hinein und der entschwebt it von der Wirklichkeit dieser Welt, sondern der guckt an sich nieder und sieht, ich habe Dreck an die Stiefel. Ich, Gottes Kind, lauf über diese Erde und der Dreck dieser Erde klebt mir an den Schuhen, der merkt das. Deshalb reinigt er sich. Und dann kommt dieser Hammer im nächsten Abschnitt, Vers 4 bis 10. Kinder Gottes sündigen nicht. Punkt. Ich sage es Ihnen am besten gleich, ich kann das bloß verstanden als eine ständige, tägliche und notwendige Herausforderung. Und ich werde deshalb jetzt nicht versuchen, das auf irgendeine Weise Ihnen noch schmackhaft zu machen oder zu erklären versuchen. Es steht so da, so und so ist es gemeint. Ganz genau so, wie es da steht, ist gemeint. Wenn wir das jetzt anfangen, da ein bisschen wegzuhobeln und da ein bisschen in Watte zu packen, dann verliert es seinen Sinn. Dann verliert es auch diese Sprengkraft, die uns wirklich durcheinander schüttelt. Denn so wie Sie es vorher gesagt haben, ja, und wie kriege ich das zusammen mit meiner Wirklichkeit, mit meiner Erfahrung? Es sind zwei Wege, Schilder von Leuten, die das tatsächlich zusammengebracht haben. Zum Beispiel diese Gnostiker damals, die haben gesagt, das ist gar nicht schlimm, wenn du Dreck an den Stiefel hast. Das ist nur irdisch. Das ist nur leiblich. Du bist doch ein geistiges Wesen. Du bist doch ein höheres Wesen. Was wirst du dir mit solcher Lächerlichkeit angeben? Dein Körper, deine Sexualität, dein Leben mit anderen. Aber das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist nur äußerlich das. Das sagt Johannes. Diesen Weg, diesen billigen Weg, alles Unangenehme zum Äußerlichen zu erklären und sich ein reines Seelchen zu bewahren da innen drin, das geht nicht. Denn er redet hier von Sünde, setzt ein Gleichheitszeichen im Vers 4. Die Sünde ist das Unrecht, wirklich heißt hier Anomia, die Gesetzlosigkeit, das Leben wider Gottes Willen und wider Gottes Gebot. Das ist Sünde. Und das kann man et aufteilen. Also der Weg derer damals, die haben einfach Sünde anders erklärt. Und haben gesagt, das ist alles gar nicht so schlimm. Es ist bloß äußerlich. Dann kann man natürlich ausreichend kommen und sagen, ich bewahre mir mein reines Herz und das andere ist äußerlich. Andere Möglichkeit, vor 200 Jahren etwa im Schwarzwald, darunter Neckardal zu, muss es glaube ich sein, Heiterbach, gab es eine Gruppe von Christen, die haben konsequent Vater unser, die Bitte und vergib uns unsere Schuld weglassen. Also ich sagte, das sind wir nicht mehr nötig. Wir leben nach 1. Johannes 3. Wir sind Kinder Gottes, wir sündigen nicht, also haben wir es nicht mehr nötig, um Vergebung unserer Schuld zu bitten. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Es hat damals den Pfarrer Bregitzer sehr viel Mühe gekostet, diese durcheinanderbrachte Leute, die was wirklich Wichtiges erkannten, aber total in falschen Hals kriegten, wieder auf den Boden zu stellen. Und aus diesem ist nachher Bregitzer Gemeinschaft hervorgegangen, denen man heute noch vorwirft, die hätten so Juhe-Christentum, immer alles ganz leicht, alles drüber weg und seien einfach ernsthafte Pilger genug. Die haben was von der Freude der Vergebung behalten und auch geäußert. Aber angefangen hat es da damit, dass sie diese aus diesem Dilemma so rausgekommen sind, dass sie einfach Sünde für nicht existent erklärt haben und gesagt haben, wir sündigen nicht. Punkt. Das gibt es immer wieder. So wird man natürlich auch damit fertig. Und da muss ich noch eine Geschichte erzählen. Das ist schon länger her, da in unserer früheren Gemeinde, da haben wir immer am Silvesterabend Leute eingeladen. Das Gemeindehaus und einfach den Altjahrabend miteinander begangen. Dann sind wir nach einer Kirche gegangen, so um 12 Uhr, und es war eine schöne Sache. Und das hat sich so eingespielt, da hat man auch nie viel vorbereiten müssen. Das ist immer, also ein ganz großes Buffet gegeben, kaltwarmes Buffet, weil jeder was mitgebracht hat. Und dann ist das immer schnell nachgerichtet. Man hat eigentlich bloß Tisch und Stühle nachstellen müssen. Dann war der ganze Raum fertig. Und deshalb bin ich kurz vor der Silvesterabendskirche, bin ins Gemeindehaus zum Tisch nachstellen. Und mich trifft hier der Schlag. Jetzt komme ich dann rein ins Gemeindehaus. Und der Kirchenpfleger hat zwischen Weihnachten und Neujahr den Maler bestellt, um die Zeugs dafür streichen. Und der hat angefangen, und wie fängt der Maler an? Er schleift ab. Und das war so in diesem herrlichen Grauton gestrichen, unser Gemeindehaus, Tiere, Rahmen und so. Und jetzt war das der ganze Saal voll mit Schleifstaub. Alles total verdreckt. Frau Kohl hat Kinder aktiviert und haben angefangen zum Putzen, zusammenfangen. Das war eine Mordsauerei. Und ich habe dann in die Kirche müssen und dann habe ich gesagt, also das kriegen wir nicht mehr sauber. Ah, machen wir. Meine Frau hat eine glänzende Idee gehabt. Die hat gesagt, weißt du was? Wir machen einfach das Licht aus. Und sieh, das hat funktioniert. Und das hat funktioniert. Wir haben Licht ausgemacht, schöne Kerzen nachgestellt. Und es war ein wunderbarer Abend. Kein Mensch hat es gemerkt. Das hat niemand gemerkt, dass der Raum dreckig war. Das hat niemand gemerkt. Und dann hat es zum 11:45 und sagt, jetzt kann man in den Kirchturm, ganz hinaus und man druckt dann auf der Lichtschalter. Und dann sagt, Mensch, das Kind, wie siehst denn du aus? Ja, guck dir doch selber an. Das ist wirklich zum Lachen, aber so macht mir das. Wisst ihr, solange wir Beleuchtung aufstellen, wir kommen immer gut weg. Da finde ich für alles eine Entschuldigung. Aber wenn einer das Licht anmacht, dann wird es schwierig. Dann sehe, was wahr ist. Dann sehe auch diese Wahrheit, wer wirklich aus dem Licht kommt, an dem ist keine Finsternis. Sind wir Gottes Kinder, ist keine Sünde an uns. Und dann gucke ich aneinander und sehe sie. Und mache den vor lauter Schreck am liebsten gleich wieder das Licht ausmachen. Um dieser Wahrheit zu entgehen, dass ich diesem Bild nicht entspreche. Und kein Ausweg eigentlich vorbeihilft, zu sagen, das ist ein Widerspruch, das ist eine Herausforderung. Zu sündigen ist nicht kindgemäß für ein Gotteskind. Zu sündigen ist nicht Jesusgemäß, wenn er sündlos war. Es ist logisch, was hier steht, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Ist logisch. Aber sie schaltet vor. Für mich. Die Wirklichkeit ist ganz anders. Ich denke, Es ist dringend notwendig, sich dieser Herausforderung zu stellen und sich das sagen zu lassen, dass es hier Widersprüche gibt in unserem Christenleben. In diesen Spiegel zu schauen und eben nicht gleich die nächste beste Ausrede zu nehmen und sagen, ich bin halt auch bloß ein Mensch. Und die Christen sind auch nicht so, auch nicht besser wie die anderen. Das ist nämlich die Folge davon. Wenn der Teig entlangt, dann macht man kleinere Brötler. Und wenn es zu entlangt, dann tut man mehr Wasser rein. Irgendwie kommt man kann die Sachen auch schon strecken. Und wenn unser geistliche Kraft entlangt, dann streckt man sie halt und verteilt sie. Und das wird halbleibig und unbefriedigend. Es braucht diese Herausforderung. Es braucht diesen Widerspruch und es braucht offene Augen, diese Wahrheit zu sehen und sich sagen zu lassen. Da stimmt eben sie, da stimmt im ganz Grundsätzlichen etwas nicht. Wenn du das vereinbaren kannst, Gottes Kind zu sein und halt auch drauf los zu sündigen. Lass mal so einfach mal so stände. Als Widerspruch, als Herausforderung. Nächster Abschnitt geht es um Bruderliebe, dieses erste Bewährungsfeld des neuen Lebens, die Liebe in der Gemeinde, nicht diese irgendwie habe ich die ganze Welt lieb, sondern die konkrete Liebe untereinander. Wie sieht brüderliche, geschwisterliche Liebe unter uns Christen aus? Dass man da immer von etwas redet und denkt, ja, das wissen wir dann schon. Ich sage in letzter Zeit immer, wenn ich zum Taufgespräch gehe, schwätzt auch mit eurer Pate, was ihr voneinander erwartet. Da sitzt man so viel selbstverständlich vor uns, ja, das ist schon klar. Nichts ist klar, Krach gibt's nachher. Die empfindet es als Einmischung, wenn die Pate ihr Versprechen ernst nimmt. Man muss über manche Dinge reden. Lasst uns doch mal schön drüber reden. Was heißt es, Bruderliebe, geschwisterliche Liebe? Ganz konkret, praktisch, was stellen Sie sich darunter vor?
Offen miteinander reden.
Offen miteinander reden? Überhaupt miteinander reden und dann auch noch offen? Ja, und wenn der sagt, ja, du, guck dir doch selber an. Gell, dann ist brüderliche Liebe schon ganz kalt wieder. Und weh, wenn wir uns das einander schuldig bleiben. Dieses offene, ich möchte noch ein anderes Wort dazusetzen, dieses ermahnende Gespräch. Wir werden schuldig aneinander, wenn wir sagen, das ist doch seine Privatsache und das ist meine Privatsache, das kann doch mir nichts sagen. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Das hat der Kain gesagt, als Gott ihn nach seinem Bruder Abel fragt. Ja, ich habe nur eigene Probleme am Hals. Ich werde den gerade noch darauf ansprechen und sagen, du, das ist nicht recht, was du da machst. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh hin. Und klemm dir die Finger rein. Du wirst immer die Finger reinklemmen. Brüderliche Liebe tut weh, liebe Geschwister. Wenn man die Finger reinklemmt und zwischen den Stiel hockt. Und es ist tödlich, wenn wir sie einander schuldig bleiben. It als die Besserwisser, sag du, komm mal her, und dann der Rost runter tun. Aber wirklich in Liebe ermahnen, zurechtbringen, trösten. Ja, wenn mir's et denn, wo geschieht's denn dann noch? Es gibt in der Kirchengeschichte ein fürchterliches Wort, das heißt Kirchenzucht. Und es gäbe nichts Dringendes, Notwendiges als dieses. Damit alle um 9:30 auch an ihrem Platz in der Kirche hocken. Aber wo geschieht dieses Ermahnen noch miteinander aus Liebe? Weil mir der andere so wichtig ist, dass ich nicht einfach laufen lasse. In unserer Gemeinde geschieht es kaum. Geschieht es wenigstens in der Gemeinschaft, geschieht es noch in einem CFM, geschieht es in einem Hauskreis, geschieht es überhaupt noch? Das ist ein ganz wichtiges Element der geschwisterlichen, brüderlichen Liebe, dass man andere nicht einfach laufen lässt. Matthäus 18, dieses Kapitel, wenn dein Bruder sündigt. Das andere findet man hier, dass man da auch zu, das bloß sehr, sehr vergeistlicht sieht. Vers 17, wenn aber jemand dieser Welt Güter hat. Da geht es ums Geld, liebe Geschwister, ums Geld. Dieser Welt Güter, D-Mark. Und sieht seinen Bruder darben, in der Miese, in Schwierigkeiten. Wenn es einer hat, und einer hat it. Und schließt sein Herz vor ihm zu. Zieht sich in sein Privatchristentum zurück. Wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Das hat Folgen, das hat ernsthafte Konsequenzen, dass wir buchstäblich ersticket an unserer eigenen Rechtschaffenheit und Gläubigkeit, wenn wir nichts mehr davon weitergeben. Sie wird ganz handfest, diese Bruderliebe, im Ermahnen und im Teilen, im Helfen, wird sie sichtbar. Und da wird man auch unangenehm schlucken, weil ich auch bloß das, was ich euch hergebe, ja, nicht immer andere auch noch geben kann und von mir auch noch mal verbrauchen hätte. Dann wäre es Teilen leicht. Vorletztes Stichwort. Vers 18 ist nochmal ganz wichtig, dass er ganz deutlich sagt, mit Worte und mit Lippenbekenntnisse ist hier überhaupt nicht getan. Es geht darum, wirklich etwas zu tun, in der Tat und mit der Wahrheit, in Wirklichkeit, so dass es handfest ist. Wahrheit, bei Johannes besonders ein Hauptwort, Wahrheit ist nie etwas, was mit Richtigkeit zu übersetzen ist, sondern mit Wirklichkeit. Und jetzt kommt dieser Abschnitt mit dem unserem eigenen Herzen, unserem eigenen Gewissen, das uns anklagt, verklagt. Nach dem allem, was hier steht, da muss jemand überhaupt kein Herz sein, wenn das jetzt et aufsteht gegen ihn und sagt, du, Sie kennen diese Geschichte, Nathan, David, nachdem das mit der Batseba war und alle hin sich Maul zerrissen, keiner mit dem David schwätzt. Der Prophet Nathan geht in brüderlicher Liebe zu seinem König und erzählt ihm eine Geschichte, weil er weiß, sonst stellt er ihm gleich den Kopf wahrscheinlich runterreißen. Erzählt ihm eine Geschichte und überführt ihn, macht es auch noch geschickt, dem anderen zu zeigen, wo es fehlt. Und es reicht dann dieser eine Satz, du bist der Mann. Dass unser Herz gegen uns aufsteht, in aller Wahrheit und Wirklichkeit, und wir uns nicht mehr in die eigene Tasche lügen können, was wir für prächtige Leute seien. Und da haben wir schon was gespendet, und dem haben wir schon geholfen. Und in der Kirche sind wir auch schon quer. Wer 1. Johannes 3 liest, wenn sie es vor dem Frühstück lesen, baut sie nichts mehr. Denn sie eigentlich genug. Das langt für einen ganzen Tag, für eine ganze Woche, um den Appetit zu verschlagen und Angst zu kriegen, wirklich Angst zu kriegen. Ja, was wird denn mit mir, mit diesem widerwärtigen, widersprüchlichen, zwiespältigen in mir, was wird denn? Da brauche ich gar keinen Teufel dazu mehr. Das Herz, das anklagende Herz in uns, das mir nichts zum Schweigen zu bringen ist, das uns verdammt, das die Wahrheit über uns selber sagt. Wir wissen viel, viel zu viel über uns selber. Und etwas Gutes. Und dann kommt einer von der überraschendsten und fantastischsten Sätze in der ganzen Bibel. Ich verstand nicht, wie der jetzt da drauf kommt. Aber ich bin so unsäglich froh, dass das jetzt da steht. Wenn das dann so ist, dass du vor diesem Scherbenhaufen stehst und ehrlicherweise bloß sagen kannst, war wohl nix. So ist Gott größer als unser Herz. Dann fängt diese Geschichte vom verlorenen Sohn und der verlorenen Tochter wieder von vorne an. Mit dem Vater und mit mir. Und diese Geschichte von der verdorbenen, verspielten, kaputten Kindschaft fängt wieder von vorne an mit dem Vater und mit mir. Weil Gott größer ist als unser Herz und er kennt alle Dinge. Er kennt, dass da etwas dieser Mensch mit den dreckigen Stiefeln, der es einfach nicht schafft, einigermaßen glatt durchzukommen statt, sondern dass hinter dem ja auch noch einer statt, dass hinter dem der mit den durchbohrten Händen steckt und sagt, du, der kehrt bei mir. Und er kennt alle Dinge. Was für ein fantastischer Gott, der sogar noch an dieser Stelle, wo wir eigentlich wirklich bloß noch in der Erdboden versinken können und sagen, es ist fertig, Feierabend, größer ist. Und eigentlich müssen wir jetzt eine Schleife machen im Computerprogramm Go to 3.1 und wieder von vorne anfangen. Wir sind Gottes Kinder. Nichts, wo wir uns auf die Schulter klopfen können und sagen, wirklich nichts, was wir für prächtige, wunderbare, tolle Christenmenschen sind, sondern wo uns Maul offen bleibt vor lauter Staunen, dass das immer noch da steht. Dass das immer noch gilt. So groß ist seine Liebe. Dass auch dort, selbst wo wir offenkundig nichts wegbringen, versagen, durchstreichen, der Radiergummi nimmt und das wieder durch ausradiert, was wir durchstrichen hin. Größer ist als unser Herz. So ein Gott, der sich auch in seiner Liebe nicht beschränken lässt. Fantastisch. Gebot halten ist der Schluss. Es ist fast wörtlich das, wo Jesus das ganze Alte Testament auf den Punkt bringt. Gott und der Nächste zu lieben. Hier in der Johannesformulierung an den Namen seines Sohnes Jesus Christus zu glauben und lieben uns untereinander. Diese doppelte Bewegung des Glaubens und des gelebten Glaubens in der Liebe, mit der schließt der Gedankengang und mit dem Bleiben. In Gott bleiben, Gott in uns bleiben. Typisch fängt dann das nächste Thema gleich am Schluss an. An dem Geist erkennen wir das, den er uns gegeben hat. Das Thema von Kapitel 4. Werden wir jetzt eh mal mehr andenken. Aber es gibt was wirklich Bleibendes. Bleibendes, ewig Bleibendes. Ich weiß nicht, ob Sie das mal mit klarem Verstand jemals gelesen haben. Bloß diese Formulierung, der bleibt in Gott, dass wir in Gott, in Gottes Hand geborgen und so, das können wir uns so vorstellen. Aber das andere, können Sie sich das vorstellen? Gott bleibt in uns. In uns. Gott, Schöpfer Himmels und der Erden. In uns. Weihnachten fängt wieder von vorne an. In uns. Etwas zu Besuch, sondern bleibend. Nächstes Thema. Wir, unser Leib, Tempel Gottes, des Heiligen Geistes. Aber das wollte Johannes seine Leute sagen, lasst euch da etwas durcheinander bringen, wenn sie so einen Haufen gescheite Sachen wissen und ganz neue Sachen wissen. Mehr wissen sie auch nicht, als dieses wahnsinnige, unfassliche Gott in uns, wir Gottes Kinder. Und selbst dort, wo der Widerspruch gen Himmel schreit und uns hoffentlich an den Knochen geht und auf den Nerven geht, Gott größer als unser Herz. Wunderbar, so einen Gott zu haben und dem vertrauen zu können. Mit dem möchte ich gerne schließen. Lasst uns noch beten. Jesus, dass du unser Bruder geworden bist, um uns mitzunehmen zum Vater. Wir danken dir dafür. Wir werden nicht fertig, dich darüber zu loben, dass du diesen Weg gegangen bist, ganz herunter zu uns, dass du dein Leben hergegeben hast, für uns. Vergib uns, wo wir uns daran gewöhnt haben. Vergib uns, wo wir uns so schnell beruhigen. Schneid mit deinem Wort immer wieder Dinge an und auf, die nicht in Ordnung sind bei uns. Lass nicht zu, dass wir uns hart machen dagegen. Und lass nicht zu, dass wir dann in Traurigkeit drüber versinken, sondern dir zutrauen, dass du dennoch zu uns hältst, deine Liebe nicht aufhört, dass wir deine Kinder sind, Vater im Himmel. Und hilf uns noch, heute Abend noch und morgen, das ganz praktisch werden zu lassen, dass die Menschen in unserer Umgebung etwas davon merken, dass wir zu dir gehören. Dass von uns Gutes ausgeht. Dass andere was spüren davon. Die bei mir zu Hause, die morgen in der Schule und im Betrieb auch. Und in unserem Hauskreis und in den Gruppen und in den Gemeinden, den Gemeinschaften. Dass wir nicht zueinander vorbeileben, sondern Acht haben aufeinander. Einander zurechtbringen, zurechthelfen. Hab Dank, dass du uns nicht laufen lässt. Dass wir dir nicht egal sind, sondern immer wieder rüttelst du uns wach und stellst diesen Spiegel deines Wortes vor uns. Herr, wir freuen uns, einmal nicht mehr in den Spiegel zu schauen, sondern dich zu sehen, so wie du bist. Auf dieses Ziel zuzugehen, der Vollendung, bei dir zu sein, ganz zu Hause zu sein, bei dir, ohne Wenn und Aber. Und dem wollen wir doch jetzt auch schon entsprechen. Und unsere Wenn und Aber einmal beiseite schieben und konsequent deinem Wort vertrauen, deinem Gebot folgen. Begleite uns hinein in diese Nacht, in den neuen Tag. Lass uns Erfahrungen machen mit dir, Erfahrungen, die auch andere zum Aufhorchen bringen. Segne uns, behüte unsere Seelen, behüte unseren Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.